Komplizen der Edo Zanke Podcast schon zum dritten Mal, weil es gibt ja auch ein neues Album, digital remastered. Diesmal das Album Ruhig Blut, in Farbe, schönes neues Booklet und wieder gibt es zwei Podcasts dazu. Der erste Podcast, da habe ich mich besonders drauf gefreut, seit Jahren quasi, denn heute zu Gast ist Umbo Umschaden, Bassist, Sänger, Komponist, Sideman, habe ich irgendwo gelesen, Texter, was bist du am liebsten?
Ich weiß, was ich am wenigsten bin, Sänger. es ist schwierig geworden. Am liebsten mache ich alles drei zugleich. Bass spielen, am besten zu einem Song, den ich selber mit Freunden geschrieben habe und zwischendurch noch ein paar Geschichten erzählen vielleicht, das ist so.
Da kommen wir irgendwie auch schon zum Edo. Wir haben schon mal gesprochen, da hast du mir erzählt von einem kleinen Dorf in Österreich, wo du herkommst, wo du immer nur Bass gespielt hast und damit völlig zufrieden warst, bis du Edo Zanke gehört hast.
Quasi. Es ist so, dass interessant war, ich bin ein Kind der 80er und ich komme aus einem relativ überschaubaren kleinen Gemeinde in Österreich. Aber generell hat sich nach Österreich nicht alles ist übergeschwappt über die Alpen musikalisch. Es haben bestimmte Dinge haben stattgefunden, andere Dinge haben gar nicht stattgefunden. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich auf Edo gestoßen bin, war tatsächlich ein Umweg, nämlich die Tänzerin von Ulla Meinecke. Ich bin mit Leidenschaft immer schon Bassist gewesen, aber das war einer der drei Momente in meinem Leben, wo ich gern Keyboarder gewesen wäre, weil dieses Riff von der Tänzerin mich so fasziniert, das hat so gegroovt, das war so wahnsinnig, dachte ich, und dann natürlich, wie es früher üblich war, du hast in jeder Platte gelesen, wer hat was gemacht, Edo Zanke produziert. Und dann bin ich da ein bisschen eingetaucht in Edo Zanke, wer ist das, was macht der? Und dann gab es eine Rockballast-Sendung, wo Edo auch aufgetreten ist. Zumindest habe ich das so abgespeichert im österreichischen Fernsehen damals bei 1,5 Programmen. Wir reden von 1,5
in Österreich, okay.
ORF 2 begann erst um 18 Uhr und das hat mich umgehauen, wie er gesungen hat, wie er mit Sprache umgeht, welche Texte er geschrieben hat. Ich habe in meiner Anfangszeit als Teenager bis Ende der 20er eigentlich kein Vertrauen in meine deutschen Texte gehabt. Ich war probiert und dann immer, das ist irgendwie scheiße. Dann hatten wir ja noch zusätzlich das Phänomen Schlager.
Wo man mal aufpassen musste, dass es nicht peinlich wird, wenn man in Deutsch schreibt. Ja.
Genau, also es war irgendwie komisch, weil ich habe auch mit dem Edo mal lange darüber diskutiert, dass wir in Deutschland so dieses Schlagerphänomen haben, wo jeder so ein bisschen die Nase rümpft darüber, qualitätsmäßig, inhaltsmäßig, zum Teil vielleicht nicht unberechtigt. Also weil der Schlager in Deutschland hat ja eigentlich grandios begonnen mit Swing-Arrangements, Katharina Valente, Peter Alexander, Paul Kuhn. Das war richtig geile Big-Band-Arrangements, war eigentlich wertig. Und irgendwann ist der Schlager abgebogen in so ein Einheitsbrei, bloß nicht anecken, heile Welt, textlich unverfänglich und lieblich fast. Und in den 80er Jahren, die neue deutsche Welle, da gab es ja keinen wirklichen Sänger. Es gab wahnsinnig viel charismatische Stimmen, aber keine Leute, die du ein Lied, das getragen wird von der Melodie, singen lassen konntest. Das waren, wie gesagt, charismatische Stimmen, textlich interessant, auch arrangementmäßig interessant. Aber der Einzige, der in der Zeit schon deutschsprachige Musik gemacht hat und wo auch Qualität oder eine unfassbare Stimme dahinter war, das war Edo. Alle anderen waren eben neue deutsche Welle oder haben begeistert Hossa in irgendwelche Mikrofone geschrien. Und so war der Edo für mich auch als Texter eine wahnsinnige Inspiration, musikalisch sowieso, weil, wie gesagt, er hat in den 80er Jahren, wie man auch bei Ruhig Blut sieht, Platten gemacht, die für mich musikalisch ihrer Zeit weit voraus waren.
Aber dann müssen wir jetzt den Bruch machen. Wie kommt man von einem kleinen Dorf in Kärnten, ist das glaube ich, nach Karlsdorf?
Über den Umweg Los Angeles.
Oh, das.
Dann die nächstgelegene
Strecke, klar, genau, hätte ich auch gewählt.
Ich habe dann in Österreich erste Erfahrungen gemacht im Studio als Sideman, Musiker, ein paar Studio-Jobs gespielt und in diversen Bands. Also mir war vom ersten Tag an wichtig, eigenes Zeug zu machen. Und bin dann 93 nach Los Angeles aufgebrochen, um am Musicians Institute Bass zu studieren und habe dort meinen rhythmischen Ehemann, der auch also in den vielen Jahren eine gute Verbindung zu Eder hatte, Marcel Mio kennengelernt als Schlagzeuger. Und als ich dann von L.A. zurückgekommen bin, war die Ansage, hey, komm nach Karlsruhe, lass uns zusammen Mucke machen. Wir haben in L.A. schon viel Zeug zusammen gemacht. Und dann bin ich nach Karlsruhe. Und dann war irgendwann klar, ich bin jetzt in der Nähe schon mal von Eder. Und ich glaube, meine erste Begegnung war tatsächlich, als wir mit dem Trio, das wir dann mit Marcel und Sören Jordan hatten, Freestyle, unsere erste Platte hier gemastert haben. Und die hat auch Edo gemastert damals. Und das war so das erste Kennenlernen, der erste Einstieg. Und ich weiß noch, ich bin hier rein wie in die heiligen Hallen. Ja, so, also respektvoller Ehrfurcht und weißt, was hier alles an Musik schon passiert ist und so. Und das war unser erstes Kennenlernen und daraus entstand dann Zusammenarbeit und Kollegialität und Freundschaft.
Aber auch. Du hast geglaubt, den ersten Studiojob mit Edo hast du vermasselt.
Ja, das kenne ich von einigen Kollegen.
Aber es war nicht der Fall, das kann man schon mal als Spoiler sagen. Aber du hast es gedacht.
Ja, ja. Du hast selber genug mit Musikern und ihren Empfindsamkeiten zu tun und ihren Selbstzweifeln. Und das ist, wenn du in die Nationalmannschaft berufen wirst als Kicker, dann weißt du zwar, du kannst was, aber du musst es ja immer wieder aufs Neue beweisen. Und genauso wie für einen Fußballer nach dem Spiel, vor dem Spiel ist es für einen Musiker. Nach der Recording-Session ist vor der nächsten Recording-Session. Und ich war nicht so zufrieden mit dem, was ich da abgeliefert hatte und dachte, oh, der ruft nie wieder an, aber es ist doch dann doch anders gekommen.
Ja, ihr habt super viele Sachen zusammen gemacht. Auf eine Sache, wo ich nochmal mit dem Bass komme, du hast mir auch erzählt in dem Gespräch, dass du so gerne mal Bass gespielt hättest bei Edo Zanki und dann warst du immer der Sub.
Ja.
Aber ich glaube, Willi war damals der Bassist. Willi war ausgerechnet der immer Zeit hatte.
Ich hab 3 oder 4 Konzerte tatsächlich mit Edo gespielt und ich weiß noch, eines meiner wirklichen Highlights war dann auch, es war in Essen am 1. Mai bei einer alten, stillgelegten Fabrik, haben sie eine Open-Air-Bühne aufgebaut und das war mein Edo-Moment. Da haben wir dann alle Delfine reiten und wie sie alle heißen, Gib mir Musik gespielt und ja, also wie gesagt, Willi, geschätzter Kollege, leider nie krank geworden, deswegen war ich meistens auf der Ersatzbank.
Du hättest Drummer werden sollen, glaube ich, da ist das öfter
dann
passiert.
Dann hätten wir dann Marcel im Weg gestanden oder der Mario oder wie sie alle heißen. Das ist ja unfassbar, wie er alles beim Edo gespielt hat im Laufe der Jahre.
Das ist wahr. Wenn ihr beide zusammen wart, das habe zumindest ich so gesehen, dann hat das immer, das war so ein Flow. Also ich habe mir öfter den Bauch halten müssen vor Lachen. Ihr hattet irgendwie auch eine Art Seelenverwandtschaft, oder? War das von Anfang an so oder hat sich das entwickelt?
Ich glaube, dem Edo zu verdanken war es von Anfang an so. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja im Vergleich zum Edo ein Blender. Der Edo ist ja, oder war besser gesagt, der war wirklich eloquent. Der war wirklich belesen. Der war wirklich ein Musikalmanach. Der war und obendrein getoppt von einer unfassbaren Güte und von einer Herzenswärme, die ich in dem Business ganz, ganz selten erlebt habe. Vor allem in der Position, in der er war. Warum es funktioniert hat, ist, weil er mir Platz gegeben hat und Platz gelassen hat. Wir haben das ja gemeinsam oft erlebt auf Playing for Hope Bühne, wo er mit einer unfassbaren, nicht nur Großzügigkeit, sondern Selbstverständlichkeit den anderen den Platz bereitet hat und gesagt hat, hier ist eure Spielwiese, mach du dein Ding, ohne es auszusprechen, sondern einfach vom Gefühl her, ich vertraue dir, du machst das, Umbo. Hier ist das Mikro, leg los. Oder in anderen Situationen, wenn wir zusammen Songs geschrieben haben, ich meine, eines, der für mich, wenn ich dran denke, stellt mir die Gänse, die Gänse auf, die Haut auf, als er zum ersten Mal einen Text von mir gesungen hat. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich mache zwar mittlerweile seit ein paar Jahren mein eigenes Zeug und interpretiere auch meine eigene Musik, aber der Edo war ein Sänger. Das ist einfach ein, wenn man im Duden aufschlägt und das Wort Sänger steht, müsste oder könnte dem anderen Edo aber Zanki. Auch könnte Edo sein ja. Foto sein. Und ich werde es nie vergessen, es war im Studio, im Regieraum. Er hat mich eingeladen für eine Künstlerin, die er produzieren sollte, Texte zu schreiben. wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen über Themen unterhalten. Und da kam ich mit meinen, noch mit Schreibmaschine, ich glaube noch mit Schreibmaschine, weiß ich nicht mehr genau, aber jedenfalls ausgedruckten Texten, und es war Sommer und er hat eine kurze Hose angehabt und ein lockeres Hemd und saß so am Mischpult, hat sein SM58 in die Hand genommen, hat die Brille hochgeschoben, war barfuß, ja. Und ich saß so daneben an diesem riesigen Mischpult und er hat so, hat sich das so auf den Text auf sich wirken lassen. Und dann hat er die Musik gestartet und hat dazu gesungen. Und ich habe gedacht, ey, Alter, meine Worte, diese Stimme, ich habe es geschafft.
Aber das ist ein gutes Thema, weil, lass uns mal konkret werden, mitten unterm Jahr ist so ein Song.
Ja.
Da geht es mir so, dass ich, ohne der Dame zu nahe zu treten, Frau Stürmer, die Nummer nicht so richtig abnehme. Aber wenn Edo das singt, da gibt es dieses wunderbare Video, ist, glaube ich, hier gedreht worden, ja, im Bad, vorm Spiegel. Da kriegt der Song erstmal eine richtige Kraft, nämlich die, die er eigentlich auch haben muss. Also ihm nehme ich die Story ab. Wie geht's dir das? Xavier hat ihn auch nochmal gecovert,
ja,
in einer ganz anderen Art und Weise. Ja. Wie empfindest du das als Texter dann?
Ich glaube, dass man sowieso die Interpretation von Sängern nett vergleichen sollte. Aber ich bin bei dir, weil natürlich der Edo zu dem Zeitpunkt, als er den Song aufgenommen hat, eine ganz andere Tiefe und Lebenserfahrung hatte als vielleicht eine noch jüngere, unbedarfte Christina Stürmer. Man merkt, so wie du es richtig sagst, er hat mehr Tiefe, er hat mehr Emotionalität, aber das hat halt Edo in all seinen Songs. Mhm. Es ist immer diese Art zu phrasieren, diese Art, ein bestimmtes Gewicht auf bestimmte Worte zu legen oder zu phrasieren oder bestimmte Worte besonders laut zu machen. Das kriegst du mit Erfahrung. Und die Geschichte mitten unterm Jahr ist ja entstanden, also der Text ist entstanden, weil eine Kollegin von mir, eine Sängerin, eine ganz schlimme Diagnose gesundheitlich bekommen hatte und die eigentlich eine völlige Ullknudel und eine Spaßtante vor dem Herrn war, und plötzlich schneidest dir rein und du bist mit deiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Und das war die Inspiration für diesen Text. Und das bedarf natürlich auch einer gewissen Erlebenserfahrung. Wenn du schon Menschen verloren hast, kannst du das anders interpretieren, als wie wenn du Mitte 20 bist und das Leben noch keine großen Tragödien in der Art für dich bereitet hat. Für mich als Texter ist es einfach jeder, der einen Song von mir oder einen Text von mir interpretieren will und sein Herzblut da reinlegen will, das ist immer ein wahnsinniges Geschenk.
Ich kenne Texter, die sagen, wenn sie Texte geschrieben haben, sind sie weg. Also wenn man ihn schreibt, ist er ganz nah bei einem, und dann, wenn man ihn schreibt, ist er weg. Dann hat die Geschichte nichts mehr mit einem selber zu tun.
Interessanter Punkt. Das geht bei manchen Dingen, bei manchen nicht. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du Auftragsarbeit machst oder ob du in irgendeiner Form involviert bist. Also jetzt, um bei Stürmer und Edo zu bleiben, zu Stürmer ich habe sie mal getroffen, wir haben uns ausgetauscht, sie hat sich über den Song gefreut, aber ich habe sie sonst nie wieder getroffen. Mhm. Edo war mehr als ein Kollege, es war ein väterlicher Freund und Förderer und so. Und da ist natürlich eine ganz andere Beziehung da. So ein Text lässt du nicht los. Und es ist aber als Texter, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass du so schreibst, dass derjenige Künstler, für den du schreibst, das Gefühl hat, er hätte selber geschrieben. Und dann musst du natürlich auch deine Anteile loslassen, auch schon im Schreibprozess, glaube ich. Also du musst versuchen, seine Geschichte so zu erzählen, als würde er sie selber erzählen. Und dann lässt du los und dann schickst du die beiden auf die Reise. Und wenn du aber involviert bist, dann bleibt ein Teil schon da auch, und du verfolgst es dann auch und so weiter.
Wie war denn der Prozess überhaupt? Also hat Edo dir Storys vorgegeben aus seinem Leben oder aus der Welt? Oder bist du mit Themen gekommen?
Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten, wie gesagt, bei manchen Künstlern, wo wir zusammen, also wo ein klarer Auftrag war, wir brauchen Songs für den und den Künstler, da gab es ein Briefing. Damit ein Song erfolgreich wird, in meiner bescheidenen Meinung, muss derjenige, der das singt, zu 100% dahinter stehen. Und deswegen muss ich seine Sprache finden und seine Themen finden. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, wenn ich so einen Auftrag kriege als Songwriter, dass ich mich wirklich intensiv mit dem Künstler beschäftige, um seine Sprache zu finden.
Die Königsklasse ist dann Texte für Udo Lindenberg schreiben.
Wo da viele junge Menschen immer versuchen, diese Sprache zu treffen und er dann trotzdem hingeht und alles umschreibt. Das ist so ein bisschen Udoisieren.
Ja?
Ich frage, also hat Edo das auch gemacht oder hat er das 1:1 genommen?
Kaum ein Künstler macht das 1:1.
Man macht immer noch in seine Sprache.
Ja, aber so. da gibt's, wir reden jetzt von ein paar Worten oder so. Also mein klassisches Beispiel, wo ich damals, da hatte ich noch keine eigene Platte aufgenommen, fast so ein bisschen konsterniert war, Christina Stürmer. Wir hatten hier in diesem Raum Songwriting Session und der A&R, auch kein Unbekannter im Hause Zanki damals, hat mir erzählt, ja, die Künstlerin ist so ein bisschen abgenervt von der Tatsache, von dieser ständigen Medienpräsenz und sie will auch, sie sehnt sich noch wieder mehr Privatsphäre, das wird ihr ein bisschen zu viel und es darf auch manchmal so ein bisschen sprachlich auch auf die Kacke hauen. Und dann habe ich die Zeilen geschrieben, wir haben einen Song geschrieben und die Eröffnungszeile war, hört endlich auf zu fragen, denn mein Leben ist kein Quiz. Ich hänge am seidenen Faden und manchmal habe ich einfach Schiss. Und ich dachte, wow, Quiz, Schiss, oh geil, hier, jawohl. Den Song aufgenommen, der wurde nach Österreich geschickt. Super Song, nur in Österreich sagt man nicht Quiz. Und ich so, wie Leute, was sagen wir, Ratesendungen oder was machen wir? Und wurde tatsächlich abgelehnt. Die Zeile wurde abgelehnt. Das hat mir eines klar gemacht. Es ist wirklich wichtig, dass der Künstler, wenn er sich selber ernst nimmt, sich mit jedem Wort wohlfühlt. Und beim Edo, es ging um einzelne Worte, die er manchmal getauscht hat. Und ansonsten hat er es genommen, wie es war.
Also dann lass uns mal einen anspielen von diesem wunderbaren Album, Ruhig Blut, Süße Lügen.
Ja, sehr schön.
Einer, den du sehr magst, aus eigener Erfahrung?
Ja, also nicht, dass ich wurde ähnlich wie Edo belogen, betrogen.
Wie wir alle.
Genau, und deswegen ist es...
Wir hören mal rein.
Ist so gern bei ihr, sie ist so gut zu ihm. Er ist so wild darauf und sie tut so reserviert. Doch sie flüstert all die Dinge, die er so gerne hört. Und sein Herz schlägt laut wie ein Güterzug, der durch seinen Schädel fährt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ihn abgehängt. Er hat es überlebt. Sie lebt jetzt mit einem anderen Typ, den sie natürlich auch betrügt. Neulich hat er sie getroffen. Sie hat nur einmal gelacht. Und sein Herz stand hell in Flammen, wie in der allerersten Nacht. Oh. Ganz leicht, was morgen.
Komplizen, der Edo Zanki Podcast, heute mit Umbogenschaden. Texter, Bassist, bla bla. Zeremonienmeister, hast du auch mal? Zeremonienmeister.
Ja,
das war immer bei Playing for Hope. Ich war die Quasselstrippe und du warst der Zeremonienmeister.
Sehr gut. Oh, das ist schön aufgeteilt.
Dieser Song, was bedeutet der dir?
Also ich finde den Song aus vielerlei Hinsicht. Erstens ist er eine tolle Komposition und groovt und der Edo singt wie ein damals junger Gott. Aber er steht auch für mich für das Spezielle an Edos Texten, weil ich kenne eigentlich, es gibt vielleicht welche, aber ich persönlich kenne keine deutschen Interpreten, die sexy waren mit ihren Lyrics. Und Edo war das. süße Lügen, die Vergleiche, die er bringt, die Sprache, die er bringt, das ist eine Erotik, die das in der deutschen Sprache in keinem Genre bisher funktioniert hat, wirklich. Also so, dass es Nummer 1 Hits gehagelt hätte. Und der Edo konnte selber Texte schreiben oder sich Texte auswählen, die diese feine Erotik und Sexiness hatte, die mich zum Beispiel angesprochen hat. Dieses süße Lügen und lüg mich an die ganze Nacht. Das hat mehr Erotik als wie es plakativ darzustellen. Und darin fand ich, war er ein Meister, nämlich in Kombination mit der Stimme, dem, ja, was Spannendes, was Heißes zu verleihen. Und süße Lügen ist so ein Sinnbild dafür, wie auch ein anderer Song. Aber da kommen wir noch
den später. Den hören wir nachher, den anderen Song hören wir nachher. Wir wollen mal auf dich zu sprechen kommen. Du bist ja auch, du hast einen riesen Output, lustigerweise. Kleine Anekdote, ich war mal am Flughafen in, ich glaube, Amsterdam, in einer Bar gesessen, weil ich warten musste auf einen Flug nach Kenia und auf einmal gingen 4 Bildschirme ein und auf einem warst du als Barmusiker. Das ist ja völlig krass, hätte ich nie gedacht.
Ja.
Und dann, ich habe es auch nicht geglaubt, aber irgendwann habe ich dich mal gefragt und du warst es tatsächlich. Was ist das? Ist das so ein Mucker-Job, wo man richtig viel Kohle holt? Oder läuft man weltweit, oder?
Das genaue Gegenteil.
Ne, echt?
Das genaue Gegenteil.
Also die Ausbeutung, weil ich habe irgendeinen Kollege schickte mir ein Bild aus irgendeinem Hotel aus Bangkok, glaube ich.
Ja.
Wo das auch, da warst du auch.
Also da gibt es Firmen, die machen, um die Hotel-Bar-Band sich zu sparen, werden Musiker in Tonstudios und Filmstudios aufgenommen. Ist auch live gespielt alles, also das ist jetzt nicht Playback-Mimik, sondern es ist alles live gespielt, das hat schon eine gewisse Wertigkeit. Lass mich es so sagen, ich war schon alt und brauchte immer noch das Geld, aber ich würde es nie wieder machen. Es steht in keiner Relation, weder von der finanziellen Entschädigung noch für mich von der Sinnhaftigkeit her, weil du deinen eigenen Job abgräbst.
Aber immerhin weltweit. Ich fand das klasse. Aber deine eigenen Sachen. Also der Feinripp-Macho ist ja ein Buch. Ja,
das Buch ist am Valentinstag 2017 erschienen und danach ging es steil bergab. Es ist quasi, die Ursprungsidee war die Mitschrift meiner Solo-Live-Programme mit den Geschichten zu den einzelnen Songs. Und ich wollte ursprünglich so ein kleines Büchlein machen und die Texte, die Songtexte und die Storys dazu. Und der Sebastian Sach, der das Foto gemacht hat und das ganze Ding gestaltet, hat gesagt, der Feinripp-Macho, Büchlein, ich glaube, du träumst. Wir machen sowas wie eine Art Männermagazin. Ja, und dann hau mal richtig schön auf die Kacke. Er hat bis heute genauso wenig an dem Buch verdient wie ich, aber ich bin wahnsinnig stolz, weil es echt geil geworden ist und viele lustige Geschichten. Ich habe auch gutes Feedback bekommen. Und es ist quasi die Extended Version of ich erzähle meine Geschichten zu meinen Songs und den Themen, die mich beschäftigen. Meine Problematik immer war, dass mein Bauchladen eigentlich zu breit gefächert ist, um mich irgendwie standardmäßig einordnen zu können. So wie du es auch gesagt hast, ich bin so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen.
Auch deine Musik ist sehr vielseitig. Ich finde da keinen richtigen Stil, aber das macht es ja gerade aus.
Ja, aber das ist die Schwierigkeit, dann es irgendwo unterzubringen. Weil du, wenn du natürlich Veranstalter hast, die sagen, ja, was macht der jetzt? Macht der jetzt Kokolores? Macht der Comedy? Macht der Tiefgang? Macht der Popmusik? Was macht er denn? Das ist die Schwierigkeit. Ich kann nur empfehlen, und ich hoffe, dass 2025 oder spätestens 2026 neue Termine dazukommen, man muss es gesehen haben. Um die Bandbreite klar zu kriegen. Oder auch bei dem Buch sieht man, wenn man es durcharbeitet, dass eben mich Albernheit und Kokolores faszinieren, aber natürlich auch mit fortschreitendem Alter und Vaterschaft und Dinge dergleichen andere Themen Einzug halten, die mir natürlich auch als Kreativer wichtig sind.
Ja, und der Österreicher war ja immer schon ein bisschen tiefgründiger als der normale Deutsche, ne? So,
zumindest ja, aber beim Text. Ich glaube, das kann schon sein. Ich bin ein großer Verfechter, unsere deutsch-österreichische Brüderschaft anzugleichen. Also ich finde, klar, es gab in den, als ich aufgewachsen bin, gab es den großen deutschen Bruder und die haben auch milde auf uns herabgeschaut.
Ja, umgekehrt gab es aber auch, ich zum Beispiel als Westdeutscher, ich habe auf sowas wie Ludwig Hirsch, das fand ich der unfassbar. Also ja. Da kamen Texte raus aus Österreich, die man so gerade so als 20-Jähriger, wenn man langsam ein Gefühl entwickelt für Ironie oder so, eigentlich viel besser fand als alles, was in Deutschland auf dem Markt war, fand ich.
Da gebe ich dir, das ist eine Eigenheit, aber das ist ein Wiener Phänomen. Es gibt ja das eigene Gattung des Wiener Lieds und da geht es nur um Saufen und Sterben. Und diese Morbidität, die diese Wiener Kultur hat, die ist natürlich schon sehr speziell. Gebe ich dir recht, das hat auch eine andere Art von Humor und oder schwarzem Humor, die ein bisschen anders ist. Aber es gibt so viel gute deutsche, also aus Deutschland stammende Musik und Texte, da find ich auch genug.
Wie war das? Es gibt ein Wort, mit dem man in Österreich, speziell in Wien, zurechtkommt. Mehr braucht man gar nicht. Euler war das
doch. Euler.
Euler.
Euler. Ja, mein Sohnemann hat auch durch das Internet und so Zugang zu irgendwelchen Memes, wo ständig irgendjemand sagt, Euler. Und wo ich so, ja, das ist gut.
Lass stecken. Es gibt noch was anderes, was du gerade machst, aktuell. Also, wie gesagt, das Buch sollte man unbedingt lesen, aber man sollte vielleicht auch mal die Band Nachtflug anhören, ja. Weil das Interessante ist, da sind der Marcel dabei, der eben schon angesprochen wird, Dominik Stegmüller, Andreas Hillesheimer und Jörg Dudis, das sind alles Leute, die schon mal mit Edo auch gespielt haben. Aber ihr seid natürlich keine Edo-Coverband. Was muss man sich unter Nachtflug vorstellen?
Ich darf aus dem Nachtkästchen plaudern. Oder zumindest aus der Gerüchte. Nein, eine Wahrheit ist ja kein Gerücht.
Wir haben aus dem Hangar des Nachtflughafens.
aus der Servicebox. Nee, wir haben letzte Woche in Karlsruhe im Jazzclub gespielt und danach war in der Aufregung, es war wirklich sehr, sehr viel Lob, Gott sei Dank da. Und es kam ein Musikerkollege, der gesagt hat, ihr würdet den Edo stolz machen.
Toll.
Ja. Habe ich auch zweimal schlucken müssen, muss ich ehrlich sagen. Die Band Nachtflug ist mit Sicherheit, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, sowohl textlich, kompositorisch als auch bassistisch mitunter das Beste, was ich jemals gemacht habe. Wir sind leider 4 von 5 sind Familienväter mit schulpflichtigen Kindern, wo der Zeitfaktor und die Energie manchmal fehlt, noch härter dran zu arbeiten und so. Aber es ist ganz klar, die Spuren, die der Edo bei jedem von uns hinterlassen hat, musikalisch, sind hörbar. Das ist auch völlig legitim, weil das Musikmachen ja bedeutet, du nimmst all das, was du aufnimmst, was dich bewegt, was dir selber gefällt, in dein Spiel und kommt dann auch in der Kreativität raus. Und das ist ja eine wirklich schöne Band. Ich kann nur empfehlen, Nachtflug. Wir haben ein paar Videos veröffentlicht, wir haben ein paar Songs veröffentlicht.
Wir verlinken die Adresse auch mal unten in den Beschreibungen, da unten ist der Link.
www.nachtflughafen.de. Weil wir haben nämlich witzigerweise uns erst nach der Entscheidung für den Namen geguckt, ob noch irgendwelche Websites frei waren und nachtflug.de plus com plus at plus immer alles schon vergeben. Und dann haben wir gedacht, okay, dann versuchen wir es mal auf witzig und machen nachtflughafen.de.
Apropos witzig, du hast ja schon öfter mal Versuche gemacht, du hast es auch gemacht, irgendwelche Shows zu machen. Ich finde, du gehörst auch in Shows. Also, hallo liebe Medien im Rhein-Neckar-Raum, warum haben Sie diesen Mann noch nicht entdeckt? Aber jetzt, weil du Jazzclub gesagt hast, es wird eine Show geben, jetzt sogar ab Frühling, die Umbo-Show. Kannst du schon ein bisschen verraten, was da passiert?
Wow. Ich kann verraten, was passiert, wenn sie denn stattfindet. ich trage dieses Konzept, weil das, was du sagst, und danke für dein Lob, und das haben viele Wegbegleiter im Laufe der letzten 30 Jahre mir immer schon gesagt, Umbo, du musst entweder Fernsehen machen oder du musst eine Show machen oder du musst irgendwas machen. Du kannst nicht nur Bass spielen, singen und Cocolores. Und es geht um es geht überhaupt nicht Neuerfindung des Rades, sondern es geht schlicht um eine musikalische Late-Night-Show, wo aber nicht nur die Gäste oder Stargäste unter Anführungszeichen im Rampen stehen, sondern vor allem die jeweils für den Abend frisch und neu zusammengestellte Band. Um einfach dem Publikum auch ein bisschen zu zeigen, es gibt nicht nur den Stürmer, der die Tore schießt, sondern es gibt auch hinten den Abwehrrecken, der am Drum oder am Bass alles zusammenhält. Es wird bestimmte Features, soll bestimmte Features geben. Eine Rubrik, die mich, wo mich Jamie Foxx inspiriert hat, der Ed Sheeran beherbergt hat, 6 Wochen in seinem Haus, als ihn noch niemand kannte. Und ich versuche es kurz zu machen. Ed Sheeran kam zu ihm, der hatte montags eine Radiosendung in L.A. und plötzlich stand Ed Sheeran vor der Tür und sagt, er möchte vorspielen. Und Jamie Foxx sagt, oh, geil, interessant. Komm mal mit nach Hause, hat ihn 6 Wochen bei sich wohnen lassen. Und hat ihn dann, gibt es auf YouTube, muss man sich angucken, Jamie Foxx erzählt das so, dass du niederbrichst. Und hat ihn dann in einen schwarzen Club in L.A. mitgenommen, wo nur Black People, also die feinsten Musiker, Funky, Hip-Hop, R&B, whatever, nur Black. Und dann hat er den eingeladen, er soll dort performen in diesem Club. Zuerst eine R&B-Sängerin, dann ein Rapper und dann kommt
der weiße Ed Sheeran.
Der rothaarige Ed Sheeran mit einer Ukulele auf die Bühne. Mit einer Ukulele. Und er erzählt so geil, ein Gitarristen-Kollege von ihm, einer, er hat den Namen nicht genannt, Studiogitarrist aus L.A., sagt zum Jamie Foxx, hey man, what are you doing to the room? What are you doing to the spirit? Und er sagt, let's see what the kid has. 12 minutes later, standing ovation. Also genau, und das war die Story, wo ich gedacht habe, okay, der Stargast schenkt einem, in meiner Show schenkt einem der Sidemänner ein Duett. Oh. Und jemand, der selber schon Platten gemacht hat, noch nicht so erfolgreich ist oder unbekannter ist als Sideman, kriegt vom Gaststar ein Duett geschenkt und musikalische Spielchen etc. etc. Die Problematik ist Sponsoren, die Problematik ist, ich trage das Konzept 20 Jahre mit mir rum. Wir haben hier 2020 unter strengsten Auflagen eine Pilotsendung gedreht für diese Show, die dann leider wieder im Sande verlaufen ist. Und jetzt gibt's den Versuch, das auf die Bühne zu bringen im Jazzclub. Premiere wäre der 2. April. Ich bin gerade aktuell noch am Eintüten der Gäste. Es ist total schwierig, Commitments zu kriegen. Alle haben Schiss. Die Vorverkaufszahlen sind immer unterirdisch bei ganz vielen Künstlern.
Das ist aber, glaube ich, sowieso ein Problem. Da können wir eine kleine Schleife machen jetzt nach Corona. Das erzählen mir ganz viele, dass es total schwierig ist, wieder zurück ins Geschäft zu kommen, weil Clubs nicht mehr so mutig sind, weil Künstler nicht mehr so mutig sind, weil man eher sagt, bevor ich beim Umbo die Show mache, nehme ich lieber den gut bezahlten Gig, weil ich meine Hilfen zurückzahlen muss.
Genau.
Schlägt sich das da auch nieder an dem Punkt?
Ja. Komplett. Also es ist ganz schwierig, egal mit wem du redest, alle haben, der Vorverkauf ist quasi überhaupt kein Maßstab mehr, weil die Leute, wenn in letzter Sekunde kaufen, wenn du nachfragst, das Publikum hat zu wenig Geld in der Tasche, es ist, alle sind am Sparen und die Künstler, die Jobs sind weniger geworden. Sowohl im Original, also wenn du eigenes Zeug spielst und auf Tour gehen willst, aber auch im Eventbereich und in den Corporate Shows, die Firmen, auch wenn es ihnen gut gehen sollte, können keine Firmenfeier mehr machen, weil sie dann schlecht vor der Belegschaft dastehen, sogar für das gibt er Geld aus und wir sind in Kurzarbeit und Dinge, viele Dinge, die da zusammenspielen. Ja. Es ist generell, hat man so das Gefühl, dass die Mittelschicht der Kunst ähnlich wie in der Gesellschaft am stärksten bedroht ist von diesen Entwicklungen. Also früher war das Standard, dass jemand, der mal so einen Top-10-Hit hatte, der konnte immer noch 2x10 Tage im Jahr auf Clubtour gehen und hatte seine Fanbase. Das schwindet alles komplett. Also es sind schon sehr, sehr schwierige Zeiten für die Kultur und die Kunst, also zumindest für die Musik geworden, für die Kultur als solches kann ich nicht sprechen.
Also lieber Sponsor, der Sie gerade zugehört haben, diese Show ist es wert zu sponsern.
Vielen Dank, ich freue mich. Ich gebe auch alle Details.
Verträge bei. Bitte an die Adresse, die wir da unten einblenden. Das ist, glaube ich, der Moment, wo wir spielen natürlich auch immer einen Song des jeweiligen Gastes. Du hast neue Sachen produziert und ich wähle mir das nie aus, sondern der Gast darf immer wählen, was wir spielen. Ja. Muss aber sagen, warum.
Ich habe gehadert, deswegen hat es auch ein paar Tage gedauert, bis ich mich entschieden habe. Ich dachte, soll ich was Altes spielen, damit ich meine Plattenverkäufe nochmal in die Höhe treiben kann? Oder soll ich was aus dem Buch vorlesen? Da habe ich auch noch 2000 Exemplare zu Hause. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache das, was ich aktuell gerade gemacht habe. Ich habe im November und Dezember 2 Singles veröffentlicht und die erste davon heißt Mut. Die Geschichte hinter dem Song ist tatsächlich, weil wir vorher über Songwriting gesprochen haben, die erste Zeile in dem Song, Mut kann man nicht kaufen, begleitet mich schon mein ganzes Leben. Das war einer der ganz wenigen weisen Sätze, die mein Vater mir mit auf den Weg gegeben hat. Neben, es kommt jeden Tag ein Blätter auf die Welt, du musst ihn nur finden. Und er hat mich immer begleitet. Ich habe den auch immer wieder, auch im Erziehungsbereich meiner Kinder, versucht einzubringen. Und eines Tages, letzten Sommer, glaube ich, oder war es, wo ich dachte, das ist eigentlich eine Songzeile. Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Und es ist die Zeit, in der wir alle Mut brauchen. Also wenn ich jetzt, entschuldige, dass ich so, ich sag mal den Schulmeistern oder erhaben klingen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gestruckt. Aber nee, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, oder es ist mir persönlich als Künstler ein Anliegen, Kraft zu geben, Mut zu geben. Und du brauchst heute in ganz, ganz vielen Situationen und du brauchst in jeder Lebenssituation irgendeine Art von Mut. Du brauchst, um deine Meinung zu vertreten, um in der Liebe, Gefahren zu bestehen oder um Entscheidungen zu treffen. Und deswegen habe ich mich für den Song entschieden, weil er mir am Herzen liegt, der andere auch im gleichen Maße. Aber
verlinken wir auch da unten.
Den zweiten meinst
du? Den zweiten auch.
Der heißt Zwischen den Zeilen.
Aber jetzt haben wir erstmal Mut.
Wer ihn nicht hat, muss still mitten in der Herde laufen. Mut kann man nicht borgen. Wer keinen hat, schiebt seine Sorgen halt bis morgen. Mut, 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 der Titel und seine.
Jetzt in der Edo Zanke Podcast, immer noch da, wo Schaden und Mut, das war der Titel, der irgendwie mich auch wieder zurückbringt zu Edo Zanke. Ihr habt auch politisch viel zusammen zu tun gehabt. Zum Beispiel gibt es diesen Song, Für wen dein Herz schlägt.
Ja.
Das ist ein Song von Edo und Wilko, den sie damals geschrieben haben unter dem, ja, gegen die Apartheid in Südafrika, kann man praktisch so sagen. Und daraus ist auch Playing for Hope entstanden, wo wir gemeinsam backstage das lustige Sachen hatten, aber was rund um dieses Konzert mir immer gut aufgefallen ist, war Edos brillanter politischer Geist, ohne dass er dabei eine Meinung gezeigt hat, eine Haltung gezeigt hat, welche Partei er jetzt wählt. Das war, glaube ich, eine Eigenschaft von Edo Zanke. Der hätte auch ein guter Diplomat oder Politiker sein können, finde ich.
Wow, das glaube ich nicht. Also in unserer Idealvorstellung von einem Politiker. Aber von einer Vorstellung, von dem, was Politiker, egal in welchem Land und in welchem Ding, die letzten Jahrzehnte so aufgeführt hat, ich glaube, dass der mit dieser Lügerei und Packelei und mit diesem Lobbyismus, da wäre der Edo, da wäre er nicht klargekommen.
Er hätte wahrscheinlich Schluss damit gemacht.
aber du hast vollkommen recht, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe in Bezug auf die Sexiness seiner Texte, dass er es unfassbar gut verstanden hat, klare Dinge zu sagen, ohne sie konkret anzusprechen. auch wenn du dich mit ihm unterhalten hast, egal über wie gesprochen hast, auch sein Humor auf dieselbe Art, sehr feinsinnig, sehr pointiert, nett. Edo ist nie für den billigen Schenkelklopfer gegangen, sondern der hat immer für die hat immer die exquisite Pointe präsentiert. Und ja, das hat es auch so faszinierend gemacht, sich mit ihm zu unterhalten über unterschiedlichste Themen und auch etwas eine hohe, was uns auch in der Gesellschaft abhanden gekommen ist, zuhören und andere mit ihrer Meinung stehen zu lassen, ohne sie unbedingt, also was mittlerweile echt ausufert, ohne sie diffamieren zu müssen dafür. Ja. Egal aus welcher Ecke man argumentiert. Ja. Und das war eine ganz große Qualität von ihm auch. Übrigens, wenn ich kurz abschweife, zur Musikalität von Edo fällt mir gerade ein, weil jetzt mein Sohn mir eingefallen ist. Ich habe neulich meinen Sohn ins Fußballtraining gefahren und hatte Wache Nächte im CD-Player. Im Auto habe ich nämlich noch einen CD-Player. Und dann, normalerweise kennst du den typisch 17-Jährigen, also ich check mal, mit meinem Vater unterhalten muss ich nicht, aber ich check mal mein Handy. Und dann hört er plötzlich so und sagt, Papa, ist das Edo Zanki? Ich sage, ja. Wow. Der hat aber geile Mucke gemacht. Weil Edo Zanki Make It Funky ist bei uns zu Hause ein geflügeltes Wort, okay, quasi. Und dann fand ich total spannend, dass der, und er hat Gott sei Dank einen sehr breit gefächerten, guten Musikgeschmack, aber dass der dann einfach aufhört und sagt, wow. Und dann habe ich gesagt, Max, die Platte ist 84 oder wann kam die raus? Dass der das erkannt hat und gesagt, damals, der hat vor so und so vielen Jahren schon diese Mucke gemacht und hat ihn schwer beeindruckt.
Was wir auch rausgefunden haben, zum Schluss gibt es jetzt noch eine Überraschung. Du nennst dich nämlich den One-Hit-Wonder-Experten.
Oh, okay.
Bock auf ein kleines Quiz?
Halleluja!
Wir haben ein paar Sachen rausgesucht, aber wir haben überlegt, wenn wir die jetzt einspielen, ist ja blöd, irgendwie verfälschen. Wir haben das anders gemacht. Die Melli ist hingegangen, hat ein paar
Textzeilen.
Ja, wow. Von der KI übersetzen lassen. Übersetzen lassen.
Oh, das auch noch. Okay. Ich werde mich jetzt fürchterlich.
Das heißt, lest dir jetzt ein bisschen was vor und du musst sagen, was für ein Titel das ist. Ich glaube, der erste ist ziemlich einfach.
Er muss halt mal. Sie liebt dich, ja.
Nee. Okay. Das ist Jo, hübsche Damen auf der ganzen Welt. Ich habe dir etwas Seltsames zu zeigen. Also erzähl es allen Jungs und Mädels. Baby, sag mir, was das Wort ist.
Sie haben 5 Sekunden Zeit.
Also das ist schon Hardcore, Leute.
Hardcore,
das ist
ein
One-Hit-Wonder.
Das ist ein One-Hit-Wonder. Das
liegt mir auf der Zunge, aber ganz
weit. Ladies around the world.
Ich komme jetzt in 5 Sekunden nicht drauf.
Cameo. Word up.
Ja, das gilt
als One-Hit-Wonder.
Das ist in Deutschland vielleicht ein One-Hit-Wonder.
Ich weiß, aber gilt als One-Hit-Wonder.
Ja, absolut. Das
recht. Wir wollten ja die ganz schweren rausfinden.
Dabei stehe ich so auf die Nummer. What's the word? Ja, klar. Word
up. Ich meine, die Musikexperten draußen werden sich ja natürlich jetzt genau mit deiner These beschäftigen. Natürlich war das kein One-Hit-Wonder. In Deutschland war es ein One-Hit-Wonder.
Ja, absolut.
Ich kann mich erinnern, als Radiomoderator. Ich habe noch einen, der ist auch relativ einfach. Ich bin nur ein durchschnittlicher Mann mit einem durchschnittlichen Leben. Ich arbeite von 9 bis 5. Hey, verdammt, ich zahle den Preis. Ich will nur in Ruhe gelassen werden in meinem durchschnittlichen Zuhause. Aber warum fühle ich mich immer, als wäre ich in der Twilight Zone? Ich habe immer das Gefühl, als würde mich jemand beobachten. Und ich habe keine Privatsphäre. Oh, oh, oh. Ist das nur ein Traum?
Somebody's watching me. Maxwell. Somebody's watching me.
Rockwell.
Ah, Rockwell,
nicht aber hey, geil. Ja, ja, hat er erkannt. Oh. Das ist ja geil. Einen dritten machen wir noch, weil das lustig ist. Jedes Mal, wenn ich an dich denke, stockt mir der Atem. Und ich stehe immer noch hier und du bist meilenweit entfernt. Und heute Abend bricht ein Herz über diese Ferngesprächsleitung zusammen.
Tom Waits, Missing You.
John Waits.
John Waits.
Super. Das war, also du hast 2 von 3. Wow.
Ja, dass ich den ersten nicht geknackt habe, das ärgert mich zutiefst, weil ich liebe Cameo. Weißt du, was das Krasse ist, was mir gerade aufgefallen ist, während ich darüber bei dem Spiel ist, weil wenn du nämlich für ein Wort im Englischen die falsche Übersetzung dir nimmst, zum Beispiel jetzt bei entfernt, du nimmst far away anstatt distant, dann kommst du nie auf den Text. Ja? Also
stimmt.
Es hängt total davon ab, ob dir das richtige Übersetzungswort einfällt, um dann auf die Lyrics zu kommen.
Deshalb haben wir das die KI machen lassen, dass wir das alles auf die schieben hätten können, wenn du das bemängelt hättest.
Alles cool.
Super, wir sind fast am Ende, aber das Schöne ist ja auch, um nochmal auf Edo zurückzukommen, warum wir eigentlich hier sind im Komplizen-Podcast. Du bist Komplize, klar, und auch immer noch Komplize. Du warst auch einfach so immer mal hier vorbeigekommen auf einen Kaffee, und ich habe mir sagen lassen, es gibt da auch so legendäre Sachen, wo du dich selber hergeschenkt hast als Barkeeper.
Du weißt, wir Österreicher sind gesellige Typen, und das trägt immer dazu bei, dass die Stimmung locker ist, ich habe nun mal ein loses Mundwerk, und Barkeeper sind ja auch dafür bekannt, dass sie gewisse Entertainer-Fähigkeiten brauchen, um ihr Publikum zu halten. Hat immer viel Spaß gemacht, habe ich immer gern gemacht. Es ist halt einfach, Känguru ist Family. Das gehört dazu.
Das stimmt, und viele Menschen erzählen dem Barkeeper ja auch ihre tiefsten Geheimnisse.
Ja, und als Songwriter brauchst du Inspiration, brauchst du die sämtliche Schandtaten, Gerüchte, Skandale, musst du alles aufsaugen, um daraus dann schöne Texte zu machen.
Zum Schluss kommen wir zu unserem gemeinsamen Lieblingssong, Dein roter Mund. Habe ich ja schon öfter gesagt. Ja. Ich erzähle dir, was ich damit verbinde.
Schön.
Ich war damals beim Bund oder musste zum Bund und hatte meine erste Freundin, mit der ich zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre zusammen war. Und ich hatte einen sehr guten Freund, mit dem ich auch Musik gemacht habe und alles Mögliche. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Und als ich nach ungefähr 12 Monaten mal Heimaturlaub hatte, so nannte man das damals, fragte mich eine Bekannte, ob ich denn auch am Wochenende zur Hochzeit dieser Frau komme, also meiner Freundin. Und ich dachte mir, dann hat sie meinen besten Freund geheiratet. Und das war ungefähr diese Zeit. Und dieser Song hat meinen Schmerz damals ganz schön nicht verstärkt, sondern er hat mir geholfen, damit umzugehen. Okay. Weil ich gedacht habe, hey, das ist ja, geht ja nicht nur mir so, was du vorhin gesagt hast. Deine Story?
Ich habe keine so konkrete und vor allem eine tragische. Das ist schon heftig.
Ah ja, komm, das ist jetzt nicht mehr tragisch. Wie alt war ich denn in der damaligen Zeit? In der damaligen Zeit war es also sehr tragisch, das stimmt.
Ich kann dir sagen, ich hatte eine 3-wöchige Kurzbeziehung mit einer Rothaarigen. Daraus entstanden 12 Songtexte.
Sehr gut.
Ja, 12. Also ein komplettes Album hätte ich nur über diese 3 Wochen und die Art, wie es zu Ende ging, schreiben können.
Die Rothaar-Chroniken wären das gewesen.
Übertitel, ich sehe rot. Ich sehe rot. Und da aus der, also mein lieber Scholli, da, das ist schon eine Pille, die man schlucken muss. Also ich habe zu mein roter Mund kein konkretes Erlebnis, sondern einfach das, was ich vorher schon gesagt hatte. Ein Liebeskummer-Song kann wahnsinnig erlösend oder hilfreich sein für den Menschen da draußen. Und zu wissen, dass man was geschrieben hat, um anderen Leuten durch eine schwierige Situation zu helfen, ist einfach was Kostbares. Für mich war da eher diese Abrechnung mit ihr in dem Song, ist nicht derb, ist nicht, es hat so viel Stil, dass du denkst, ah, okay, gut, ich sag, vögel den Typen, aber ich gehe hier als Champ raus.
Ja, der Mann hat seine Würde behalten. Genau das absolut. War das, was mich so aufgebaut hat damals.
Genau. Du, egal wie ich verletzt, und ich will dir niemand verurteilen, wenn er aggressiv reagiert oder verletzt oder zornig oder wütend, aber mit Stil aus so einer Nummer rauszugehen, das ist die hohe Kunst. Den Schmerz zu nehmen, ihn zu verarbeiten und trotzdem dazustehen als der eigentliche Sieger aus diesem Triumvirat.
Ja. Ich zeig's nochmal, so sieht's aus. Gerade erschienen. Und die ist ein Dummy.
Ach so, die ist,
da ist übrigens noch ein Polaroid dabei und ein kleiner Sticker und so ein Button.
Ganz liebevoll gemacht. Ich möchte euch als Edo Zanki-Fan ein großes Kompliment aussprechen, wie liebevoll die Booklets gestaltet sind, die ganzen Interviews, die Informationen, die alles. Einfach ganz mit ganz viel Herzliebe wird dem Edo absolut gerecht.
Weißt du, was super war, weil das Lob kann ich nur zurückgeben. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Du hast dir Zeit genommen. Also jeder, den wir für diese Interviews, für dieses Booklet interviewt haben, hat gesagt, klar, mach ich sofort. Und dann waren das meistens echt super lange Gespräche, die dann irgendwann auch nochmal in einem Essen endeten. Oder wie in deinem Fall, wir waren hier super toll im Studio und haben lange zusammengesessen.
Das steht außer Frage. Das ist einfach der... Wie so schön heißt, The Godfather of German Funk and Soul. Absolut. Und das wissen alle, das haben alle in ihrer DNA, das haben alle in ihrem Herzen und in ihrem Gefühl. Das wundert mich nicht, dass es so gelaufen ist.
Gut, Umbo, vielen Dank.
Danke, lieber Arne, für die Einladung.
Total Spaß gemacht. Und wenn Sie jetzt zugehört haben und diesen Mann sehr amüsant fanden, dann sponsern Sie seine Show. Ich wünsche mir das wirklich, weil das meinte ich auch ernst.
Ja. Vielen Dank, lieber Arne. Vielen Dank.
Das war Komplizen der Edo Zanki Podcast Folge 3 schon. Mit Umbo Umschaden und unserem gemeinsamen Lieblingssong Dein roter Mund hören wir auf. Tschüss.
Dein roter Mund. Glas Wein. Dein roter Mund, wie süß kann er sein? Nichts ist so leicht wie die erste Nacht. Dein roter Mund, wie leicht er verspricht. Dein roter Mund, lacht heute über mich. Und wenn es so wär, selbst wenn es so wäre.
Das Foto, wie erbärmlich, was für ein Outfit. Brutal.